ich weiß nicht, ob wirklich allen klar ist, wie schlecht es um die deutsche Wirtschaft zum Beispiel steht. Es gibt einen regelrechten Käuferstreik und die wirtschaftliche Lage ist grauenvoll. Dann können wir uns nochmal auf ein Kursfeuerwerk der US-Aktien bereit machen. Und, da reichen dann kleine positive Nachrichten und der Kurs kann sich verdoppeln. Dann können wir alle einpacken.
Servus Leute und herzlich willkommen bei einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute endlich wieder back mit Back. Zurück mit Dr. Andreas Beck, Portfolio-Experte und Mathematiker. Servus Andreas.
Grüß Gott Mario.
Sehr schön, dass du wieder da bist. Und Leute, wenn ihr das feiert, lasst mal die Daumen glühen, denn das letzte Video, das war wirklich ein Spektakel. Auch danke fürs tolle Feedback, das kam ja super bei euch an. Kanal abonnieren, um sowas natürlich nicht mehr zu verpassen. Und da stand drauf, weil du das auch gesagt hast, die USA sind so nicht tragfähig. Da spielt sich gerade einiges ab, da müssen wir drüber sprechen, über Trump natürlich, über die politischen Risiken, Inflation und Co., aber vor allem über die Zinsen, denn das war ja wahrscheinlich auch die Bremse zuletzt für die Aktienmärkte. Die Fed hat die Zinsen gesenkt, die Zinsen am Markt sind nach oben gestiegen. War das für dich hellseherische Fähigkeiten, war das offensichtlich für dich?
Also Schieflagen zu erkennen, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Und das haben wir auch in unserem letzten Video ganz gut thematisiert, dass das, was Trump vorschlägt, fiskalpolitisch, dass das nicht möglich ist. Was die Märkte dann daraus machen, das weiß natürlich immer kein Mensch, aber dass das jetzt so heftige Reaktionen in den letzten 3 Wochen, kann man sagen, verursacht hat am Zinsmarkt, das ist schon gewaltig. Also worum geht's? Trump hat ja 2017 die größte Steuersenkung der letzten 30 Jahre in den USA über die Bühne gebracht. Also Unternehmenssteuern etc. wurden deutlichst gesenkt und da stand eine gewisse Idee dahinter, zum Beispiel, dass die Unternehmen Gelder im Ausland wieder zurückbringen nach Deutschland, weil relativ viel gebunkert wurde in Steueroasen und alles Mögliche. Also man konnte es gut begründen, aber es war auch damals schon klar, das muss zeitlich befristet sein, weil das hält der amerikanische Staatshaushalt sonst nicht aus. Ja, also es gibt ja im Hintergrund immer Investoren, die müssen die Staatsanleihen kaufen. Es gibt eine Mindestanforderung an die Tragfähigkeit, an so Finanzplanungen der Staaten. Und um wenigstens so dieses absolute Minimum einzuhalten, so nach dem Motto, es läuft gar nicht mit absoluter Sicherheit aus dem Ruder, sondern vielleicht klappt's, ist es zeitlich befristet worden und wäre jetzt 2025 ausgelaufen. Ja, also diese große Steuersenkung, die auch zu einem Sprung an den Aktienmärkten geführt hat, die würde jetzt anfangen auszulaufen. Was ist denn passiert seit 2017? Die Verschuldung der USA hat sich um 80% erhöht in der kurzen Zeit.
Jetzt sind wir über 36 Billionen, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Wir waren bei 19,9 Billionen, als Trump das erste Mal Präsident wurde und jetzt sind wir bei 80% mehr.
Und es steigt ja Zeit. Steigt ja quasi ohne Bremse.
Ja, das heißt, selbstverständlich, also ganz wesentlich für dieses Haushaltsdefizit, was dafür verantwortlich ist, ist nun mal die sehr, sehr niedrige Steuer in den USA. Und selbstverständlich musste es reagiert werden. Aber was hat Trump gemacht? Er hat gesagt, nee, das wird jetzt auf Dauer so niedrig bleiben. Und er senkt sogar nochmal. Ja. Und da haben wir halt dann gesagt, das ist nicht möglich. Das ist ökonomisch nicht möglich. Ja. Und dann gibt es ja immer 2 Möglichkeiten. Entweder es passiert ein Wunder oder jemand hält sein Wahlversprechen nicht ein. Und in der politischen Geschichte ist meistens Letzteres der Fall. Und dann muss man sich halt Sorgen machen um die Aktienmärkte. Aber bis jetzt ist nicht klar, wie es wirklich weitergeht. Aber die Investoren haben schon eine ganz klare Botschaft geschickt. Es gibt einen regelrechten Käuferstreik für langlaufende US-Staatsanleihen, sodass da die Zinsen sehr stark gestiegen sind. Womit wir gleich beim Thema wären. Also was meine ich mit stark gestiegenen Zinsen? Man hat ja immer so die Zentralbanken, Fed und Europäische Zentralbank im Hinterkopf, dass die Zinsen festlegen. Die legen aber nur die ganz kurzfristigen Zinsen fest. Und welche Zinsen dann bezahlt werden auf eine 5-jährige oder auf eine 10-jährige Staatsanleihe, das ist eigentlich etwas, was der Markt macht. In extremen Marktphasen greift eine Zentralbank schon mal ein, aber eigentlich ist das ein Marktpreis. Und was wir jetzt gesehen haben in den letzten 3 Wochen und was für so viel Wirbel gesorgt hat an den Märkten ist, dass die langlaufenden Zinsen regelrecht nach oben gesprungen sind. In den USA zum Beispiel vor 4 Wochen im Oktober sowas hatten wir noch 3,6% Zins auf eine 10-Jährige, jetzt haben wir 4,8%.
Und 5% bei den 30-Jährigen.
Und 5% bei den 30-Jährigen. Und das liegt nicht an irgendwelchen Zentralbankhandlungen oder Ankündigungen, weil die kurzlaufenden Zinsen, also zum Beispiel die 3 Monats Treasury Bills, also so die kurzlaufenden Papiere, die sind von 5,2% auf 4,3% gefallen in der gleichen Zeitraum. Also das liegt nicht an irgendwelchen Handlungen der Zentralbank oder Ankündigungen, sondern es liegt daran, dass die Investoren das Vertrauen verlieren in die langfristige Tragfähigkeit. Und da muss man jetzt eben noch eins dazu bemerken. Dieses Vertrauen ist schon länger angeknackst, weshalb die Amerikaner sich kaum noch langfristig verschulden. Also die geben in einem großen Stil 3 Monats und 6 Monats T-Bills aus, aber emittieren kaum 10-jährige, 15-jährige, 30-jährige Staatsanleihen, weil sie den Markt nicht stressen wollten. Und obwohl das so ist, sind diese Zinsen nach oben gesprungen.
Da tauchen jetzt wahrscheinlich bei den Zuschauern sehr viele Fragen auf. Jetzt werden wir die gleich beantworten. Aber Leute, wir haben ein Highlight. Wir haben was geplant. Und Andreas, da kann ich nur sagen, ganz, ganz toll, dass du dabei bist. Und zwar am 27. Januar machen wir ein exklusives Live-Webinar. Wir zwei zusammen, dann live. Und ihr könnt alle kostenlos dabei sein. Das ist doch grandios. Oder den Link dazu, ihr müsst euch nur anmelden. 100% gratis findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da können wir dann alle Sachen, die vielleicht offen geblieben sind, besprechen. Jetzt klingt das sicherlich, jetzt wollen wir ja nicht die Leute verunsichern. Wir wollen jetzt alles natürlich aufklären. Aber das klingt jetzt erstmal gar nicht so gut. Also jetzt ploppen mir zwei Fragen auf. Die erste ist, was kommt da auf uns zu? Denn das ist ja schon bemerkenswert. Die Fed, wie gesagt, die Zinsen fallen eigentlich. Du hast es gerade schön erklärt. Aber der Markt streikt und sagt, um Gottes Willen, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Was droht uns denn da jetzt? Also jetzt könnte man sehr positiv interpretieren und sagen, ja, die Märkte legen ja Trump so ein bisschen, fast ein bisschen Handschellen an. Diese Bond-Vigilantes, sozusagen die Anleihenbürgerwehr, das gab es ja auch schon damals unter Bill Clinton, dass eben die Märkte da nicht mitspielen. Das war ja in England auch so, letztes Jahr oder vorletztes Jahr muss es gewesen sein. Wenn dann eben Bedenken kommen, dann jetzt könnte man sagen, ja, das ist gut. Die Märkte sorgen vielleicht dafür, dass Trump sozusagen im Zaum gehalten wird. Man könnte aber auch sagen, Trump, wir kennen ihn ja, ist das wurscht. Und du hast es beim letzten Mal gesagt, die USA sind so nicht tragfähig. Also gibt es da ein veritables Risiko, dass das schief geht? Dass die Zinsen vielleicht bald bei 6% sind, 7%?
Naja, also wirklich schief gehen, wenn ich jetzt die Perspektive der USA einnehme, das halte ich für relativ ausgeschlossen, weil wir reden ja jetzt nicht von einem Erdbeben oder einem Vulkanausbruch, sondern wir reden davon, dass gewisse Dinge getestet werden von politischer Seite, was akzeptiert der Markt, wenn er es nicht akzeptiert, dann muss man es halt anders machen. Ja.
Also da glaubst du dran, dass man sich da schon am Markt orientiert?
Das war immer so.
Ja. Also die Bond-Vigilantes werden sich durchsetzen am Ende?
Ja gut, vielleicht überbrückt die Zentralbank aber trotzdem, es ist nicht eine beliebige Party, die da gefeiert wird. Und ich würde mal sagen, also es droht jetzt nicht wirklich was Schlimmes. Für euch ist es ein Traum. Ihr werdet wahnsinnig tolle Themen haben. Also aus dem Blickwinkel der Unterhaltungsindustrie wird es unglaublich spannend, was Trump jetzt noch alles ankündigen wird, was alles nicht kommen wird, inwieweit seine Freundschaft mit Elon Musk das übersteht und was dann in einem halben Jahr überhaupt noch übrig ist davon. Auf der anderen Seite hat er ja schon vielleicht dann auch erste Erfolge in der Ukraine oder auch mit der Freilassung der Geiseln von der Hamas, wo er auch schon Druck gemacht hat. Also das wird wahnsinnig viel passieren. Einiges wird funktionieren, anderes nicht. Aber er wird, glaube ich, ganz ganz wesentliche Wahlversprechen wird er nicht umsetzen können. Ja.
Okay, gut, da können wir gleich noch vielleicht drüber sprechen. Das ist ja auch die Frage, ob das dann eine Enttäuschung für die Aktienmärkte werden kann, aber vielleicht für die Anleihemärkte dann eine Chance werden kann natürlich auch. Es kamen sehr viele Fragen vorab zu dem Thema Dollar, wird der Euro noch immer schwächer? Vielleicht differenzieren wir da mal Europa, USA, das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Paar Stiefel. Sollen wir mal mit Europa anfangen, wie sich das Ganze zuletzt entwickelt hat?
Ja, nee, sehr gerne, weil in den USA muss man sagen, es sind einfach gemischte Daten. Der Arbeitsmarkt läuft sensationell. Die Unternehmensgewinne sind hochwertig. Es sind starke Reformen angekündigt, wirtschaftsliberaler Art. Auf der anderen Seite ein erratisches Verhalten von Trump, ein extrem hohes Haushaltsdefizit, was bei den jetzt hohen Zinsen erst recht nicht mehr so aufrechterhalten werden kann und so weiter und so fort. Also es gibt immer so gut und böse und jetzt weiß man nicht recht, was passiert. In Europa haben wir für die Investoren eine viel bessere Situation. weil wir können ganz eindeutig sagen, die wirtschaftliche Lage ist grauenvoll.
Also einfacher, aber nicht besser unbedingt.
Naja, für den Investor aus Sicht des Portfolio-Managements, wenn ich das mal aus der eigenen Brille, du hast die Brille, habe ich tolle Themen für meine Sendung. Ich habe die Brille, habe ich Handlungssicherheit in Aktionen im Portfolio-Management. Haben wir in Europa eine ganz eindeutige Situation. Also ich weiß nicht, ob wirklich allen klar ist, wie schlecht es um die deutsche Wirtschaft zum Beispiel steht. Und die deutsche Wirtschaft ist der Motor der EU. Also wenn das mit der deutschen Wirtschaft nicht in die Gänge kommt, dann ist es nicht so, dass uns das weiterhilft, dass Portugal sich gut entwickelt oder so. Das ist, weil Frankreich ist auch nicht.
Also du siehst da gerade wirklich schwarz, weil die Industrie einfach die Industrieproduktion abschmiert oder was, oder sind das diverse Probleme?
Die ganzen Kennzahlen, Auftragseingänge etc. Aber ich bringe nur mal einen Aspekt, der zeigt vielleicht, wie dynamisch jetzt die Situation ist. Wir hatten 2024 30% mehr Insolvenzen als 2023. Aber Kreditreform schätzt mit guten Zahlen, dass 2025 wir noch einmal 25% mehr Insolvenzen haben werden als 2024. Und dann haben wir 2025 ein Insolvenzniveau wie 2009.
Nach Finanzkrise.
Höhepunkt der Finanzkrise. Oder ja. März 2009. Ja, also wir haben dann sozusagen eine Insolvenzsituation bei deutschen Unternehmen, die man normalerweise nur hat am Peak einer extremen globalen Krise. Aber wir haben jetzt nicht den Fall, dass es eine globale Krise wäre.
In anderen Ländern ist es ja nicht so, ne?
Andere Länder haben dieses Problem nicht. Das heißt, die Karten werden einfach gerade neu gemischt, wer liefert was in der Welt. Also es wird ja weiter konsumiert, aber es werden halt keine deutschen Produkte mehr verbraucht. Und wenn man sich dann auch anschaut, flächendeckend Automobilzulieferer, Maschinenbau, also ganz zentrale Kernbranchen von Deutschland sind da betroffen. Und es ist ein signifikantes Strukturproblem, ob ich die Energiepreise anschaue oder die Bürokratie anschaue und auch politischen Einfluss auf Nachfrageverhalten.
Also 5 nach 12 ist das eher als 5 vor 12, oder?
Also die Zahlen sind einfach wirklich sehr, sehr schlecht in Europa, in Deutschland. Das hat einen Einfluss auf Europa. Jetzt kann man sagen, es gibt ja neue Wahlen. Aber wenn man sich das Wirtschaftsprogramm anschaut von CDU, CSU, SPD und Grüne, wird es gar nicht wirklich thematisiert. Also es ist nichts wirklich dabei, was ernsthafte Reformen verspräche, vergleichbar mit einer Agenda 2010, Schröder-Fischer. Wir hatten ja schon mal ein bisschen schwierigere Situationen. Und jetzt wird dann teilweise ja gesagt, die AfD ist die letzte Hoffnung, aber wenn man sich deren Wirtschaftsprogramm anschaut, steht auch nichts drin. Also das ist auch keine wirtschaftsliberale Partei, die jetzt eine ernsthafte Standortverbesserung der deutschen Wirtschaft möglich machen würde, also wenn man das Wahlprogramm anschaut. Das Positive ist natürlich, wir sind ja gerade in Deutschland gewohnt, dass sich nach der Wahl keiner mehr an sein Wahlprogramm hält.
Also das macht ausnahmsweise Hoffnung. Ja, früher haben sich die Leute darüber aufgeregt, jetzt...
Wenn das 2025 sich weiter verschlechtert, dann kann es sein, dass wir da positive Überraschungen sehen, egal wer die Wahl gewinnt. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ist, auch in Europa sind die Zinsen gestiegen. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen genauer drauf eingehen, weil das eben für den europäischen Anleger viel relevanter ist. Und das ist eine eindeutige Situation, sodass wir eine relativ klare Botschaft heute senden können. Also ich habe hier als erste Grafik die Entwicklung der europäischen Leitzinsen. Und da sieht man diese lange Phase der Negativzinsen. Also das ging ja praktisch 2009 los und ging ja bis 2022. Und jetzt sind wir eigentlich wieder auf dem Niveau, wo wir schon mal waren vor der Finanzkrise. Also sie sind dann hoch auf 4%, die Einlagenzinsen, und jetzt sind wir halt so bei 3%. Okay, schön und gut. Das würde man sagen, na gut, die Zinsen sind ja gefallen. Fallen sie schnell weiter, weil es der Wirtschaft so schlecht geht? Fallen sie langsam weiter, weil die Inflation nicht schnell genug zurückgeht? Ja, da kann man ewig drüber diskutieren.
Ganz kurze Zwischenfrage. Wie schwer ist das denn für die EZB? Denn wir sehen jetzt gerade, du hast gerade beschrieben, Deutschland ist ja, braucht man dringend drum herum, das wichtigste Land oder eins der wichtigsten natürlich. Und da läuft es sehr schlecht. Bei anderen läuft es nicht so schlecht. Und generell die Heterogenität, also sowas kennt die EZB wahrscheinlich auch nicht, oder? Also wenn man sich die deutsche Wirtschaft anschaut, müssten wahrscheinlich die Zinsen scharf runter. Auf der anderen Seite, die Inflationsrisiken sind da. Bei anderen Ländern ist nicht so. Also das ist doch auch verzwickt, oder? Wahrscheinlich. Da zerbricht man sich den Kopf in Frankfurt wahrscheinlich gerade, oder?
Also da kann ich Draghi zitieren nach der Finanzkrise. Die EZB kann den Staaten Zeit erkaufen durch Programme, um Reformen umzusetzen. Hm. Aber die EZB kann keine Reformen umsetzen. Also wir brauchen wieder eine höhere Attraktivität des Industriestandorts Deutschlands und das kann die EZB nicht machen. Die könnte natürlich jetzt diverse Aktivitäten machen, wie zum Beispiel Next Generation Fund, Green Deal, 800 Milliarden, damit die EU wettbewerbsfähiger wird. Ja, aber das ist ja alles in diesem alten bürokratischen Denken, dass eine zentrale Stelle schlauer ist wie die Unternehmer und dann alles von oben gesteuert werden muss und dann ein unglaublicher Bürokratieapparat aufgebaut wird. Also das ist alles ja so, wie wir schon jetzt eigentlich wissen, dass es nicht funktioniert. Und solange sich da nichts ändert, hat die EZB wenig in der Hand. Jetzt, klar, jetzt kann man natürlich sagen, die EZB ist ein bisschen unter Druck, weil die Inflationsrate nicht so schnell auf 2% fällt wie gewünscht. Aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit der Diskussion, wo die Inflation ja bei 10% war. Das ist, mein Gott, dann ist halt mal bei 2,7, vielleicht mal bei 2,9, dann ist sie mal bei 2,6. Aber sie haben die kurzfristigen Zinsen bei 3. Vielleicht warten sie mit weiteren Senkungen. Das ist jetzt alles nicht so heftig. Aber schauen wir uns mal an, was denn die langlaufenden Zinsen gemacht haben.
Gerne.
Ich habe hier 4 Wochen, also 10. Dezember 2024 und quasi heute. Na gut, das ist nicht mehr der 9. Januar, aber
fast.
Sozusagen
paar Tage später.
Januar 2025. Und jetzt die dunklere Kurve, das ist eben 2024 und die hellere, das ist heute. Und da sieht man eben, am kurzen Ende ist nichts passiert. Ja, also die waagrechte Linie sind wieder die Jahre, 0 bis 10 Jahre. Und auf der senkrechten Achse sieht man die Umlaufrendite ausfallsicherer Staatsanleihen. Und da sieht man, kurz am Ende ist nichts passiert. Und am langen Ende ist,
Sprung eigentlich,
ist es richtig nach oben gesprungen.
Kurzen Zeit?
Richtig nach oben gesprungen. Ja.
Und warum jetzt in Europa? Also worin siehst du dann den Grund? Weil in den USA ist klar, Zölle, Inflationsrisiken. Gut, Inflationsrisiken würden vielleicht auch bei uns ankommen durch die Zölle. Das ist ja die Frage, wie das alles wirkt. Warum ist das passiert?
Also einmal, die Deflationsrisiken sinken. Mhm. Die Inflation fällt nicht so schnell wie gewünscht. Aber vor allem ist es eine Normalisierung. Also eigentlich so eine inverse Zinskurve, dass am langen Ende die Zinsen niedriger sind als am kurzen Ende, ist eigentlich paradox, weil ja das Zinsänderungsrisiko über die Zeit steigt. Und das ist nur der Fall, wenn die Marktteilnehmer sagen, die EZB wird die Zinsen sehr sicher, sehr schnell, sehr stark senken. Und da ist so ein bisschen die Luft raus. Und deswegen haben wir jetzt in dem Sinne noch eine inverse Zinskurve bis 3 Jahre, aber von 3 Jahre bis 10 Jahre steigt sie relativ stark an. Und wenn wir uns mal einen noch längeren Zeitraum anschauen, dann steigt sie sogar bis 17, 18 Jahre stark an und wir haben dann überhaupt keine Inversität mehr. Das ist jetzt deswegen sehr relevant, weil was ist denn am Markt passiert? Also dadurch, dass die Zinsen auch im Euroraum so nach oben gegangen sind, habe ich natürlich, wenn ich langlaufende Anleihen hatte, Kursverluste. Und wenn ich kurzlaufende Anleihen habe, ist wenig passiert. Aber bei den langlaufenden Anleihen bekomme ich jetzt wesentlich attraktivere Zinscoupons. Mhm. Also ich bekomme jetzt den letzten Langläufer, den wir gekauft haben letzte Woche, ich glaube 5 Millionen haben wir investiert, eine Nestle-Anleihe, 20 Jahre Laufzeit, die rentiert jetzt mit 3,68%, ja, auf 20 Jahre fest. Das ist natürlich eine Ansage.
Also könnte man jetzt übersetzen für den Aktienmarkt so ein bisschen by the dip gerade. Also
ja, also der Dip ist natürlich nicht so groß wie beim Aktienmarkt, aber es hat sozusagen sich jetzt eine große Opportunität nochmal gegeben, langlaufende Coupons einzusammeln. Ja? Die ist deswegen anders zu bewerten als noch vor ein paar Monaten, weil einmal waren sie vor ein paar Monaten tiefer und dann hatte ich eine inverse Zinskurve. Und so eine inverse Zinskurve ist von den Zinsänderungsrisiken immer viel negativer zu bewerten als jetzt. Und deswegen kann man sagen, wir haben natürlich eine ähnliche Zinsstrukturkurve in den USA, aber in den USA weiß kein Mensch, wie das jetzt weitergeht. Während wir in Europa so desaströse Wirtschaftskennzahlen haben, dass solche Coupons, die ich mir jetzt langfristig einbuchen kann, schon ungewöhnlich attraktiv sind. Ja.
Also wenn ich richtig zusammenfasse, es bieten sich jetzt gerade Chancen bei länger laufenden Anleihen, aber dein Fokus ist eher auf Europa. Heißt das jetzt im Gegenzug bei USA bieten sich keine Chancen oder ist es einfach nur unsicherer, die Entwicklung? Weil die Leute fragen ja ständig, da jetzt Chancen zuschlagen. Dollar, Euro ist ja auch ein Spielchen. Also siehst du quasi bei, kann man sagen, bei Aktien eher die Chance in USA, bei Anleihen eher in Europa? Oder ist das zu platt?
Ja, das ist zu platt. Aber es ist, also was du sagst, könnte man so formulieren, wir haben jetzt in den USA eine große Unsicherheit. Ja? Das heißt, natürlich sind die Zinsen höher wie im Euroraum und man hat auch da kann viel passieren, positiv für den Anleihenmarkt, aber es kann auch viel negativ passieren, weil eben der Arbeitsmarkt so extrem boomt und auch andere Faktoren sozusagen dagegen spielen. So dass wir da hohe Unsicherheit haben, das kann funktionieren oder das kann nicht funktionieren, während in Deutschland und im Euroraum haben wir wieder die Situation, da hatten wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, die EZB hat nicht viel Handlungsmöglichkeiten. Und das ist dann für den Investor immer viel einfacher, weil dann kann ich ungefähr sehen, ja, was sind jetzt so die verschiedenen Szenarien, die möglich sind, und dann muss ich sagen, für langlaufende Unternehmensanleihen mit einer guten Bonität ist das jetzt ein ausgesprochen attraktives Marktumfeld. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich da schöne Kursgewinne erwirtschafte, ist unverhältnismäßig höher als die Gefahr, dass ich Kursverluste erleide.
Da schauen wir dann gleich noch drauf, vielleicht was du da konkret im Fixed Income One hast. Jetzt ist natürlich eine Frage noch, Dollar-Euro. Der Dollar ist ja auch mal eine Bremse, wenn er zu stark wird, gerade für die Aktienmärkte, für US-Aktien, da kamen wirklich viele Fragen. Also geht das immer so weiter? Wertet der Euro da immer weiter ab? Was ja interessant ist, beim letzten Mal, bei Trumps erster Amtszeit, war die Entwicklung des Dollar ähnlich. Also jetzt nicht gegenüber dem Euro, sondern der Dollarindex, dass der sehr stark gestiegen ist, weil da natürlich viel eingepreist wird, sicherlich auch mit diesen ganzen Drohungen. Und danach ist es dann deutlich wieder abgeflacht. Glaubst du, dass es sich auch wieder irgendwie ein bisschen einpendeln wird? Oder sagst du, der Euro ist mittlerweile so schwach und die europäische Wirtschaft ist so schwach, dass der Dollar da zumindest gegenüber dem Euro eigentlich noch weiter zulegen muss? Wie schätzt du das ein?
Also der Euro ist als Währung fundamental nicht besser und nicht schlechter als der Euro. Er ist anders. Er hat andere Probleme, andere Vorteile, andere Nachteile. Das macht so schwer zu bewerten. Mal überwiegt das eine, dann überwiegt das andere und dann habe ich wieder mal Kursbewegungen bei der Währungsseite auf der einen und auf der anderen Seite. Also da wäre ich als Anleger sehr vorsichtig, daraus eine Anlagestrategie zu kreieren. Der Dollar ist jetzt sehr stark geworden.
Fast Parität jetzt.
Fast Parität, aber das ist nicht immer so eins zu eins abzuleiten aus ganz konkreten ökonomischen
Oder anders gefragt, was würde passieren, welche Probleme oder Chancen auch würden sich ergeben, wenn jetzt der Dollar wirklich noch stärker werden würde? Weil das ist ja jetzt schon eine bemerkenswerte Entwicklung. Also wenn das jetzt noch weitergehen würde, müssten sich Anleger dann warm anziehen oder würden sich dann auch wiederum Chancen bieten?
Nein, das kann man einfach beobachten. Also auch das ist ja jetzt auch nicht aus dem Ruder gelaufen.
Also es ist für dich jetzt nichts, wo du sagst, das ist jetzt irgendwie bedenklich?
Naja, also lade ich jeden Anleger mal ein, einen wirklich ganz langen Horizont anzuschauen. Kursschwankungen, Euro, US-Dollar und früher D-Mark, US-Dollar oder französischer Franc, US-Dollar. Falls man sagt, mit gutem Grund, das ist ähnlicher zum Euro als die D-Mark.
Immerhin hast du nicht die Lira genommen.
Eigentlich hatten wir jetzt relativ lange überraschend geringe Währungsschwankungen und jetzt haben wir halt mal wieder ein bisschen Währungsschwankungen gehabt, die können aber in beide Richtungen gehen. Also es gibt ja immer so eine ökonomische Basis und die ökonomische Basis ist klar. Eine D-Mark konnte langfristig zur italienischen Lira nicht verlieren und ein Schweizer Franken kann langfristig zum Euro nicht verlieren. Aber Euro, US-Dollar, die haben beide ihre Schwächen und haben beide ihre Stärken, das ist nicht prognostizierbar, meiner Meinung nach.
Bei den US-Staatsanleihen, da kamen auch einige Fragen nach dem Motto, ist das jetzt chancenreich? Denn du hast es gerade beschrieben, es ist unsicher. Auf den ersten Blick möchte man jetzt meinen, Mensch, die Zinsen sind jetzt da so hoch, da muss man ja fast zuschlagen, aber es ist sehr unsicher. Kannst du ausschließen, dass die Zinsen vielleicht sogar nochmal steigen? Und ich meine jetzt sogar bei den Notenbanken, denn der Arbeitsmarkt war zuletzt stark. Jetzt kann sich das natürlich in 3-4 Wochen kann schon wieder ganz anders ausschauen. Aber die Inflationsgefahr in den USA ist natürlich schon nochmal jetzt gerade mit Trump dann bald im Amt sicherlich höher als in Europa.
Naja, auch die Zölle würden ja erstmal inflationstreibend wirken. Nein, man kann gar nichts ausschließen. Aber die meisten von deinen Zuschauern haben ja eh ordentliche Aktienportfolios. Und wenn ich im Aktienmarkt breit investiert bin, habe ich eh eine ordentliche US-Position. Da ist es eigentlich nicht notwendig oder empfehlenswert, auf der Anleihenseite das auch noch zu machen. Also was glaube wirklich was Interessantes für Anleger ist, sich zu überlegen, jetzt wo es anständige Zinsen gibt und auch wo wir wieder gute Zinssituationen in Europa haben auf der langen Frist, dass man sich vielleicht wieder überlegt, eher so ein 60-40-Portfolio zu machen oder 70-30 oder wie auch immer oder 80-20 und nicht 100-0. Aber wenn ich dann sozusagen im Kern 60-80% im Aktienmarkt bin, dann brauche ich eigentlich diese Währungsrisiken auf der Anleihenseite nicht.
Worst Case ist relativ einfach steigende Zinsen, oder? Weil dann würden wahrscheinlich Aktien und Anleihen beide verlieren. Also das ist ja gerade, ja, sag mal, es ist unwahrscheinlich, aber in den USA nicht ausgeschlossen.
Also ich will ja wirklich keine Prognosen machen, aber nehmen wir mal zwei Szenarien, die so auf der Hand liegen. Das erste Szenario ist, der Markt setzt sich durch und auch ökonomische Berater setzen sich durch. Und zumindest teilweise muss Trump seine Steuersenkung von 2017 wieder zurücknehmen, so wie es geplant war. Das wird sehr gut sein für Anleihen, schlecht sein für den Dollar, weil die Anleihenzinsen unattraktiver werden, weil sie fallen werden und die Anleihenkurse parallel steigen. Wahrscheinlich schlecht für den Aktienmarkt.
Sicherlich kein Boom, wahrscheinlich.
Ja, genau, ist ein Szenario. Das zweite Szenario ist, wir unterschätzen Trump und er hat so geniale Pläne mit Deregulierung und Senkung der Staatsausgaben und Elon Musk schafft es umzusetzen, dass er diese Versprechen tatsächlich einhalten kann. Ja, dann würde ich sagen, dann können wir uns nochmal auf ein Kursfeuerwerk der US-Aktien bereit machen und dann können wir uns auch als europäische Wirtschaft ganz warm anziehen. Also es gibt so verschiedene Szenarien, die mit Wahrscheinlichkeiten zu belegen, ist irgendwie so ein bisschen witzlos, weil nachher wusste es jeder, vorher weiß es keiner.
Gerade bei Trump natürlich schwierig, ja.
Aber das zeigt so ein bisschen, wie extrem unsicher es ist. Es kann sein, dass Aktien besser als Anleihen, besser als Dollar, umgekehrt und wie auch immer, jede Konstellation ist da denkbar.
Wie kann man sich das vorstellen als seriöser Portfolio-Manager, wenn man liest, Trump, das war jetzt ein Vierfachschlag, also Panama-Kanal umbenennen oder Kontrolle, nicht nur umbenennen, sondern die, jetzt habe ich den Golf von Mexiko umbenennen, den Panama-Kanal, sehe ich jetzt, drücken wir es mal polemisch aus, unter den Nagel reißen, dann Interesse an Kanada und noch Grönland. Das sind schon steile Thesen, oder? Also ist das für dich nur Neues oder macht man sich da vielleicht doch mal ein bisschen Sorgen und denkt sich, wow, das könnte auch richtig schief gehen, wenn das eskaliert.
Naja.
Ist schon bemerkenswert,
Da kann man wirklich nichts zu sagen. Also ich habe einen netten Witz geschickt bekommen, der war jetzt nicht so identisch, aber ungefähr ging der so, dass das Lied Es gibt kein Bier auf Hawaii beweist, dass Hawaii eigentlich ursprünglich mal deutsch gewesen sein muss und nur Deutschland in der Lage wäre, das Bierproblem zu lösen. Und deswegen sollte es jetzt wieder zurückgegeben werden. Also, gut, wir können jetzt alle anfangen, da in die Richtung zu argumentieren.
Weißt du, was witzig ist? Ich habe vorher, weil du vorher über Deutschland gesprochen hast und EZB und Co. und Draghi und Euro-Krise, dass mittlerweile Griechenland eigentlich das Vorbild für uns ist. Ich habe vor kurzem gehört, vielleicht kriegen wir ja eine eher liberale Tendenz jetzt in den nächsten Jahrzehnten und Vorbild Griechenland. Hätte man vor 10 Jahren oder vor 2012, wenn man gesagt hätte, in 10 Jahren ist Griechenland das wirtschaftliche Vorbild für Deutschland, wäre man wahrscheinlich für verrückt erklärt worden.
Nee, aber genau das zeigt wieder, Demokratien und Marktwirtschaften sind reformierbar.
Ja, und es geht dann auch relativ schnell. Also es ist ja noch nicht so lange her.
Genau, es ist reformierbar, es geht relativ schnell. Es wäre für uns natürlich sehr ungewöhnlich, wenn jetzt Varoufakis als Kopf einer Troika Deutschland Reformzwänge auferlegt, aber... Mal sehen.
Wollen wir auf den Fixed Income One schauen? Da kam nämlich auch eine Frage, die klingt erstmal sehr einfach, aber vielleicht nochmal ganz kurz zum Zusammenhang. Es haben einige gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn der Kurs vom Fixed Income One fällt? Was ist dann eigentlich konkret passiert?
Ja, genau.
Warum fällt der?
Nee, deswegen gute Gelegenheit zu sagen, was wir jetzt ganz konkret machen mit den neuen Zinsstrukturkurven. Da ist hier eine Folie, die zeigt den Kursverlauf von unserem Anleihenportfolio und dann die Vergleichsbenchmark, also ein breit angelegter Euro-Markt-Anleihen-Index, hier als ETF dargestellt, also Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Und da sieht man, wie stark der Markt gefallen ist. Jetzt sind wir relativ wenig gefallen, weil wir halt relativ viel, also über ein Drittel in sogenannte variabel verzinste Wertpapiere hatten, also in die Floatern.
Floater, oder?
Ja. Weil uns die Zinskurve zu invers war und das Risiko war uns zu hoch. Und deswegen sieht man eben zum Beispiel die geringen Schwankungen. Man sieht aber auch zum Beispiel November 23 bis Januar 24, wir haben diese Kursgewinne viel weniger mitgemacht, als die Zinsen am langen Ende gesunken sind. Und da bereiten wir uns jetzt darauf vor, dass wenn jetzt die also dass wir jetzt diese attraktiven Zinsen uns einbuchen am langen Ende, wesentlich stärker, und dann mal gucken, was passiert, wenn es mit der Wirtschaft so weitergeht, wie es sich im Moment abzeichnet. Und das heißt, wir verkaufen Floater und insbesondere nehmen wir die neuen Mittel und kaufen 10, 15, 20-jährige Anleihen, wenn es geht, in Unternehmensanleihen, Investment Grade, die neu emittiert werden. Das ist jetzt immer nicht so die ganz große Auswahl, aber so wird es schrittweise passieren. Ich habe hier mal ganz konkret die Top 20 Positionen in unserem Fixed Income One, auch mit ISIN, wenn man sich das anschauen möchte. Und die dritte Spalte ist die Gewichtung. Und jetzt habe ich hier farblich markiert. Rosa, das sind die Langläufer, die wir da jetzt schon haben und in Top 20 Positionen. Und die andere Farbe, die ich hier verwendet habe, das sind alles Floater, variabel verzinste Anleihen. Also da kriege ich 3 Monats Euribor plus 70, 80, 90 Basispunkte. Das ist so in der Regel das Ding. Und wenn jetzt der zum Beispiel im Moment bei 2,8 ist, der Euribor, dann bekomme ich halt da 3,5 oder so. Ne?
Und, okay, verstanden.
Wunderbar, um einen schönen Zins einzusammeln, ohne ein Zinsänderungsrisiko. Aber schade, wenn es Zinsänderungschancen gibt, weil die nehme ich da nicht mit. Und da werden wir im Moment jetzt abbauen und werden die Langläufer sukzessive aufbauen.
Spannend. Jetzt haben wir eigentlich schon das meiste besprochen. Ein paar Fragen hätte ich tatsächlich von den Zuschauern noch.
Bitte.
Wenn du magst, was immer wieder ein Thema ist, sind die Emerging Markets. Jetzt haben wir heute über eine schwächelnde Region gesprochen, Europa. Da machen sich auch viele Sorgen und viele überlegen, glaube ich, ja, laufen die USA vielleicht doch einfach immer noch so weiter, weil die Wirtschaft einfach stärker ist. Die Emerging Markets, da ist es ja ein bisschen komplizierter. China natürlich eine wichtige Rolle. Auch kann man sagen, vielleicht noch nicht Trump-haft, aber letztes Jahr gab es ja große Enttäuschungen, dann gab es ein großes Feuerwerk, dann ist es wieder schnell abgeflacht. Die haben ja auch richtig Probleme. Dann noch der starke Dollar jetzt, der ist für die Emerging Markets traditionell ja auch nicht unbedingt so gut. Wie ist deine Meinung dazu? Ist das für dieses Jahr was Chancen bietet, oder glaubst du, dass das noch ein bisschen dauert, bis das wieder kommt?
Also die Schwellenländer, die sind besser, als sie aussehen.
Ja. Okay.
Weil gerade in Diktaturen sind Richtungswechsel in der Politik ja von heute auf morgen möglich. Und China hat da ja auch schon Beispiele gezeigt. Also China hat große Probleme und China ist, würde ich mal sagen, ist einfach der Kern der Emerging Markets, wenn man sich das anschaut. Und also da ist so ein Potenzial. Also es gibt Kennzahlen wie zum Beispiel das Sparverhalten der Chinesen oder andere Dinge. Also da gibt es auch ganz tolle Sachen, die dafür sprechen, dass da ganz viel Potenzial da wäre, wenn jetzt gewisse wirtschaftliche Reformen und politische Reformen positiv ausfallen würden. Das Gegenszenario ist, sie eskalieren mit Taiwan, sodass es ist immer so undankbar, sich Gedanken zu machen über die Zukunft, die von willkürlichen Entscheidungen von politischen Personen abhängen, weil das weiß ja vielleicht nicht mal die Ehefrau von Xi Jinping, was der morgen macht. Aber das kann auch sehr positiv sein. Ja? Also deswegen, Schwellenländer gehören weiter in jedes Portfolio zur Risikostreuung. Und dass man da jetzt ein paar Jahre, oder muss man sagen, 15 Jahre gelitten hat, ist part of the game.
Neulich kam ein interessanter Kommentar nach dem Motto, es ist eigentlich so viel Mist, ob er eingepreist ist, wissen wir immer nicht. Im Zweifel ja eigentlich schon, glaube ich, würdest du jetzt sagen, oder wenn die Sachen im Raum stehen. Wir reden heute ja auch und viele über sehr viele Risiken. Und da kam der Kommentar nach dem Motto, was soll eigentlich schief gehen, außer es kommt wirklich so ein ganz böser schwarzer Schwan. Also dass es so richtig schief geht, weil gefühlt reden wir ja eigentlich den ganzen Tag nur drüber, was kann Trump quasi alles anrichten, was können China anrichten.
Ich weiß nicht, ob du da zu was gemacht hast, aber ist dir aufgefallen, was für Kursbewegungen es bei den Unternehmen, die mit Quantencomputern zu tun haben, in den USA
erst,
passiert ist?
800% hoch, jetzt 70% runter, glaube ich, ungefähr.
Ja, einfach mal so, ja. Weil jemand gedacht hat und gesagt hat, vielleicht ist es doch nicht so toll. Also wenn Unternehmen extrem hoch bewertet sind, wie zum Beispiel viele amerikanischen Unternehmen, dann reicht halt so eine Ernüchterung und die Kurse gehen deutlich runter. Wenn ein Unternehmen im Keller steckt, wie vor kurzem noch die Commerzbank oder aktuell VW und Bayer, ja okay, welche schlechte Nachricht soll einen jetzt noch zum Verkaufen motivieren, weil wer verkaufen will, hat schon verkauft, so ungefähr. Da reichen dann kleine positive Nachrichten und der Kurs kann sich verdoppeln. Das ist ja immer die Sache. Deswegen, es reicht nur die breite Streuung, weil die Unternehmen, die sehr teuer sind, sind nicht zufällig sehr teuer. Die machen halt auch sehr viel richtig und manche haben auch eine überraschende Konstanz, ja, wie jetzt Apple oder Microsoft. Andere machen viel, haben viele Probleme, müssen umstrukturieren, sind aber dann auch entsprechend billig. Ja, da kann man immer gar nicht so viel sagen. Aber es ist halt nicht so, dass jetzt wirklich eine super schlechte Stimmung am Markt ist und alles ist billig und deswegen kann man da bedenkenlos jetzt große Positionen aufkaufen. Also wie schon beim letzten Mal haben wir das ja auch schon thematisiert. Bitte nicht so 0,1 denken, ja, sondern immer so nur in Rossen, vielleicht mal die Anleihenquote ein bisschen höher fahren. Die Aktien sind immer ein toller Baustein und gehören immer voll, sozusagen über 50% als Kern ins Portfolio. Egal wie die Stimmung gerade ist und wie die Bewertung gerade ist, solange es breit gestreut ist. Und ja, aber so aus dieser taktischen Perspektive hat sich halt schon geändert, dass sich viele daran gewöhnt haben, dass die Anleihen so wahnsinnig unattraktiv sind, waren sie ja auch, und deswegen eigentlich zum Aktien- und zum Immobilienmarkt gar keine Alternative gibt. Und das ist halt definitiv nicht der Fall, sodass man jetzt mit Immobilien, auch Immobilien sind das viel interessanter wieder bewertet. Eigentlich kann man jetzt wirklich wieder schön mit Immobilien, mit Anleihen, mit Aktien da sich seine Vermögensstrukturierung aufbauen.
Jetzt habe ich noch zwei philosophische Zuschauerfragen zum Ende. Das Highlight halte ich mir bis zum Schluss auf. Es kamen zwei wirklich sehr intelligente Fragen, die ein bisschen ähnlich sind. Die erste war, die Weltbevölkerung ist seit den Anfängen des Aktienmarktes stets gewachsen. Könnte die absehbare Abnahme der Bevölkerung, gut, das muss natürlich erstmal so kommen, in Zukunft die Renditen am Aktienmarkt schmälern? Und dazu passt auch noch, lohnen sich Aktien-ETFs als Investment, auch wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst? Also entweder die Wirtschaft wächst nicht mehr breit oder die Bevölkerung, Weltbevölkerung nimmt vielleicht nicht mehr breit zu. Sind das Sachen, worüber man sich Gedanken machen muss? Oder sagst du, das wird den Aktienmärkten langfristig wurscht sein?
Das klingt jetzt vielleicht brutaler, als es ist, aber die Weltbevölkerung ist egal. Es geht um die Kaufkraft. Das heißt, es geht vor allem darum, wächst die Mittelschicht. Und die wächst gewaltig.
Gerade auch in Afrika und
auch in China, in Asien. Ja. Wir haben die freie Marktwirtschaft hat eine solche Absenkung der Armutsquoten auf der Welt geschafft und ist weiter dabei, auf besten Wege, das immer weiter zu schaffen. Also es geht eigentlich um die kaufkräftige Mittelschicht, die macht die Musik und nicht um die Weltbevölkerung absolut. Und insofern ist das eine Frage, die jetzt nicht besonders aktuell ist. Wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, dann können wir alle einpacken, weil dann sind auch die Staatsschulden nicht zurückzahlbar. Aber so, die Wirtschaftswachstum ist ja auch schon etwas, was sehr intrinsisches ist, weil der Mensch ist halt kreativ, es wird dauernd was Neues erfunden.
Es gibt ja auch viele Probleme, die
es gibt dauernd irgendwelche neuen Probleme. Kann, muss, ja. Also da müsste ja dann auch die Kreativität des Menschen als wichtigster Motor für Wirtschaftserneuerungen und damit Wirtschaftswachstum müsste ja dann auch ausfallen. Das sehe ich jetzt nicht so.
Also langfristig gibt es auch noch Hoffnung für Deutschland. Das wird auch, irgendwann wird es wieder besser werden. Mal schauen.
Nein, Deutschland ist ja ein wunderbares Beispiel. Also wir haben uns ja im Kontext der Nachhaltigkeit jetzt sehr intensiv mit Patentdatenbanken beschäftigt. Und da sieht man zum Beispiel natürlich, gibt es auch im Ausland hochwertige Erfindungen und entsprechend viele Patentanmeldungen. Aber das ziemlich Einzigartige an Deutschland, Österreich, Schweiz, Norditalien, ist die Fläche bei uns. Also in China gibt es halt nur eine Handvoll Unternehmen zum Beispiel, die wirkliche Forschung und Entwicklung betreiben. Und in Deutschland gibt es In Deutschland gibt es 17.000 Unternehmen, die in den letzten 3 Jahren mehr als 10 Patente angemeldet haben. Die Zahlen stimmen jetzt nicht genau, aber wir haben in Deutschland eine Fläche, also man kann durch Baden-Württemberg fahren, hinter jedem dritten Dorf findet man ein Unternehmen, welches eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung hat, die wirklich was leisten. Und das ist eigentlich eine Basis der Kreativität. Wenn ich die mit Bürokratie und sonstigen Hürden nicht bremse, dann ist die nicht zu bremsen. Also da muss ich schon politisch ganz viel falsch machen, dass das nicht mehr funktioniert. Und insofern kann man auch für Deutschland da noch große Hoffnung haben. Das ist auch übrigens das, was in Italien immer unterschätzt wird. Norditalien ist ein extrem starker Standort, was so mittelständische Innovationskraft angeht.
Ja, die Diskrepanz zwischen Norden und Süden ist ja brutal. Ganz spannend, da gibt es ja auch Studien dazu. Ich glaube, es ist sogar von Harvard quasi die Diversität, die Breite, was du gerade erklärt hast, schön, der deutschen Wirtschaft. Also wir haben sehr, sehr viele Unternehmen und auch sehr viele Branchen. Also nicht nur, also ich sag mal, wenig divers wäre natürlich, das ganze Volkswirtschaft ist auf Öl aufgebaut oder auf irgendwas. Also da haben wir wirklich eine brutale Breite und Tiefe. Also da ist Gott sei Dank noch viel Substanz da. Aber
ja, und wir sind ein Volk von Tüftlern.
Tempo auf die Straße kriegen. Ja,
ja, wir sind ein Volk von Tüftlern. Das ist scheinbar eine Mentalitätsgeschichte. Jeder Maschinenschlosser denkt den ganzen Tag drüber nach, wie er irgendwas verbessern kann, weil ihn irgendwas nervt, und geht zu seinem Chef und dann macht man da was draus. Und das ist nicht in allen Wirtschaftsräumen so.
Hoffentlich bringen wir diese Stärken wieder besser raus. Jetzt noch die letzte Frage. Was muss passieren, dass du wieder Bitcoin kaufst?
Ja, die Frage, die ist mir schon öfter gestellt worden. Und die Frage ist wirklich gut. Weil
die ist nicht schlecht, oder?
Ja, ich müsste darauf eine Antwort haben. Aber die gibt's beim nächsten Mal. Ich habe noch keine.
Die gibt's beim nächsten Mal. Andreas, herzlichen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Ja. Und danke euch fürs Zuschauen. Wir freuen uns sehr über eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Kanal natürlich abonnieren, um solche Highlights nicht mehr zu verpassen. Und das Webinar gibt's dann gratis am 27. Januar. Link dazu unten in der Beschreibung. Danke dir, Andreas. Hat großen Spaß gemacht. Danke euch. Wir sehen jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.